dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 151. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Michi, welchen Wein haben wir letzte Woche verkostet?
Naja, das weiß ich natürlich noch, weil es ist hängen geblieben, längerfristig, ähnlich wie die Länge, die der Wein gehabt hat. Es war Riesling aus der Pfalz.
Richtig.
Und Riesling aus der Pfalz vor wahrscheinlich dem oder einem der wirklich bekanntesten Weingüter aus der Pfalz,
ja.
Böcklinwolf.
Richtig.
Hat fallen müssen. Ist gefallen. Im Glas gehabt haben wir den Wachenheimer Böhlig Premier Cru.
Genau.
Nämlich nicht Böhling, wie du fälschlicherweise hin und wieder das auch mal genannt hast.
Ich schiebe das ein bisschen auf meine kaputte Nase.
Alles gut. Ich glaube, jetzt, mir war es selber auch so passiert, das ist doch schwer auszusprechen. Man nimmt dann lieber das Ende mit, dann geht es ein bisschen leichter.
Geht ein bisschen easier, ja.
Jedenfalls ganz, ganz großes Kino. 2021 war das. Wunderschöner Riesling, saugeil, unendlich Länge, unendlich Salzigkeit, unendlich Säure natürlich dazu und trotzdem ein schöner, reifer Fruchtkern, also halt wirklich sehr, sehr nahe dran an Perfektion, was Riesling betrifft. Und das ist Premier Cru, also nicht ein absolutes Top-Ding.
Und ich finde, preis-leistungstechnisch ist das super, absolut top mit seinen, was sind das, 33 Euro.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und ich finde halt auch die Geschichte zu recht schön. Ne?
Also die ist faszinierend natürlich.
Einerseits die traditionsreiche Geschichte, aber dann auch, wie viel da umgehauen worden ist in den letzten 30 Jahren.
Komplett. Und wie viel da zum Guten umgehauen worden ist. Ne? Also richtig cool. Aber ja, das kennt ihr selber her. Und jetzt gibt es einmal wieder eine neue Folge.
Genau, mit einem anderen Wein im Glas. Ich sehe hier Rotwein und ich habe das große Burgunderglas in der Hand.
Richtig.
Sehr schön.
Das kann schon mal ein bisschen Luft kriegen, das Ding. Das macht einem gar nichts. Ist jetzt direkt aus der Flasche, also nicht karaffiert.
Mm-mm.
Aber gerne mal ins große Glas schmeißen. Hat sie sich schon verdient.
Also scheint jetzt also blank zu sein. Ich sehe sogar ein bisschen durch hier da.
Korrekt.
Ja, gut.
Ist nicht ultra dicht, das Ding.
Nein. Und die Nase zieht mir da schon mal ordentlich rein. Mit so einer ganz, ganz frischen Sauerkirsche. So ist ganz, ganz frisch.
Ja,
nicht
richtig
eingelegt, nicht kandiert oder sowas in die Richtung, sondern einfach so richtig frische Kirsche.
Voll.
So richtig dieses fast rotfruchtige.
Ja, geht so ein bisschen in die rotfruchtige, aber es hat auch so, finde ich, so ein bisschen was Dunkleres dazu.
Und dann haben wir schon so ein bisschen eine Würzigkeit, die mich ein bisschen einerseits auf das Thema Holz schließen lassen. Also da muss irgendwo mal Holz dran gewesen sein fast.
Ja, korrekt, ja.
Aber dann auch so richtig Waldboden, so richtige Waldbodenwürze, so du gehst durch so einen Nadelwald durch.
Ja, so ein bisschen was Kräutriges dazu, ja.
Und halt ultra juice, ne?
Richtig,
also,
ja genau.
Es schreit schon
soft in der Nase. Richtig schön frisch. Ja, so was leicht Fleischiges drüber.
So, und am Gaumen ist das Ding aber dann doch ordentlich zupacken. Also ich habe mir jetzt was erwartet, das vielleicht nur ein bisschen mehr auf der Lala-Juicy-Seiten ist.
Mm-mm.
Und es ist gar nicht so auf der Lala-Juicy-Seiten.
Das hat schon Kraft auch.
So dieses Tannin nimmt die schon ordentlich.
Voll.
So ein bisschen rustikaler.
Ja.
Jetzt nicht ultra grob, aber schon auch nicht unbedingt älter, sagen wir mal so.
Mm-hmm. Ja,
also man merkt schon, es ist eher auf der jungen Seite. Und das packt schon ordentlich zu. Die Säure ist so im mittleren Bereich.
Ja.
Nimmt die aber von vorne bis hinten mit.
Voll. Also sie ist überall da. Aber ist jetzt nicht überbordend.
Genau. Und ansonsten, du hast schon so ein bisschen dieses Kirschenthema,
ja,
aber die Würze ist viel stärker da, finde ich.
Voll. Und ich finde, dieses Kirschenthema, das geht fast ein bisschen so in so was leicht Zestiges auch rein und so fast ein bisschen in dieses, was bei Nebbiolo und so oft einmal hast, dieses Rosenblätter-Ding und so Geschichten, finde ich, kommt da ein bisschen außer. Aber Spoiler Alert, das ist nicht Nebbiolo, sonst hätte ich das jetzt so nicht gesagt. Ja, und das Tannin ist halt richtig rustikal.
Vor allem hinten raus dann.
Ja, da spürst du ein bisschen das Holz.
Genau, hinten raus habe ich stärker wieder dieses Holzthema, auch mit der Würzigkeit auf der einen Seite. Und andererseits ist schon gefühlt so ein bisschen was von dieser Struktur, die wir noch haben, nach hinten hinein, dieses leicht geschliffenere Holzthema. Gefühlt braucht er dieses Holz auch. Ansonsten war es wahrscheinlich nur ein bisschen brutaler.
Ja, sonst würde es da halt wirklich auch nicht reinhauen.
Und das tut es nicht ganz, aber halt schon.
Ja,
es ist
schon sehr viel Kraft. Ja.
Sehr gut.
Das ist kein leicht tänzelndes Ding jetzt unbedingt. Das
man
hat kennt schon
so von der Nase, vom Start her schon so ein bisschen meiner, was jetzt ausgegangen.
Die Nasen ist ein bisschen eleganter, als der Gaumen dann tatsächlich daherkommt, das stimmt. Aber die Nasen bringt dir mal da rein, dass du überhaupt hin willst. Ja, das ist
richtig.
Und dann
so.
Gibt es einmal ein bisschen einen Kampf.
Also so, man grundsätzlich im Glas schaut das Ganze ja eher heller aus, plus dass man so ein schönes, großes, bulky Glas geben.
Ja.
Das heißt, man kann schon mal so ein bisschen überlegen, können sie da irgendwie Pinot ausgehen?
Bis du es am Gaumen spürst.
Die Struktur ist dann aber halt eine andere Geschichte an der ganzen Sache. Du hast halt vor allem dieses doch sehr rustikale Tannin und ja, es gibt schön tanninreiche, ziemlich zupackende Pinots, aber so insgesamt wirkt das halt dann doch ein bisschen rustikaler.
Ja, korrekt. Ist kein Pinot.
Nein. Ich kann mir vorstellen, also ich kann es gut nach Österreich platzieren, ich kann es gut in irgendein deutsches kaltes Eck platzieren, aber nachdem wir jetzt Pinot ausgeschlossen haben, gehe ich wieder zurück nach Österreich.
Ja, da würde ich bleiben.
Sehr gut. Und wenn wir in Österreich sind, dann müssen wir wahrscheinlich Richtung Blaufränkisch gehen.
Müssen wir Richtung Blaufränkisch gehen, vollkommen richtig.
Na gut.
Da kommen wir schon noch hin. Ja.
Ich würde sagen, mein Weg ist hier zu Ende.
Ja,
weil genau gut. Positionieren kann ich darin ehrlich gesagt nicht.
Ja, das hätte mich auch gewundert. Du kannst, also du hättest hinkommen können mit einer voll funktionsfähigen Nase und einem voll funktionsfähigen Gaumen.
Sehr gut.
Wie man hört, beides nicht vorhanden.
Nein, es kränkelt aktuell ein bisschen. Es ist ein bisschen zart.
Ich versuche die trotzdem hinzubringen, weil vielleicht kommst du drauf. Ich weiß nicht, wie sehr du das Weingut am Schirm hast.
Sehr gut, wahrscheinlich
also,
nicht.
Wenn wir blaufränkisch sagen, sind wir mal wo?
Naja, hoffentlich im Burgenland, ansonsten
korrekt.
Schwieriger.
Mhm. Wenn wir im Burgenland nochmal eingrenzen, wenn man ganz allgemein blaufränkisch sagt, jetzt nicht wir, sondern...
Mann, dann muss man ins Mittelburgenland, oder
korrekt.
Was?
Korrekt.
Ach, spannend. Who the fuck ist noch übrig im Mittelburgenland?
Und das ist genau die Frage, die es zu beantworten gilt. Dafür brauchst du dein Hirn, nicht deinen Gaumen und nicht deine Nase. Vielleicht
Hirn
funktioniert
ist
das.
Mittelgut heißt. Also bessere Leistungen waren in der Vergangenheit bereits vorhanden. Heute wird es ganz besonders schwierig. Aber wenn haben wir wirklich im Mittelburgenland noch nicht? Also wenn mein Hirn Richtung Mittelburgenland geht, dann geht es natürlich zuerst einmal zu Kolfag und Weninger und so weiter und so fort. Die haben wir alle schon abgehakt.
Mhm.
Okay, passt. Also wenn wir im Mittelburgenland sind und wir haben was, das jetzt nicht unbedingt in die ganz klassische Richtung geht, muss man da dazu sagen.
Ja.
Ah, wo können wir denn da hingehen? Gefühlt haben wir da schon alles abgehackt, was irgendwie so richtig reinpassen würde in dieses non-klassische, schon mit so ein bisschen diesem, es ist kein Funk drinnen, aber schon so ein bisschen dieser Fleischigkeit da drin.
Ja, und,
so und
ein bisschen halt mehr auf diese Feinheit blaufränkisch gemacht, als wie halt einfach nur Extraktion ohne Ende und fertig. Mm-hmm.
Nein, ich glaube, du musst mir das erzählen.
Ich sage das, wir sind im Mittelburgenland, vollkommen richtig. Mhm. Wir sind auch in einem Örtchen, in dem wir vor nicht allzu langer Zeit bereits waren.
Ah, warte, sind wir in Neckenmarkt oder sind wir woanders?
Wir sind in Horitschern.
In Horitschern.
Aber fast. Also ich mein,
nein.
Wir kommen ja zu dem Horitschern-Neckenmarkt-Thema natürlich dann auch, wenn wir in Horitschern sind. Wir haben auch den Ortswein im Glas, nämlich den Horitschern Blaufränkisch.
Okay.
Und in Horitschern waren wir bei Folge 129.
Genau.
Mit Franz Weninger. Und jener Franz Weninger wird auch in der Geschichte noch das eine oder andere Mal vorkommen.
Sehr gut.
Aber dazu später mehr. Das Weingut, bei dem wir heute sind, gibt es offiziell seit 2016 und wird von zwei Personen gemeinsam geführt. Hast du nicht im Schirm, gell?
Nein.
Wir sind beim Dominik Gober und beim Gerald Freienbichler.
Ah, Gober Freienbichler.
Ja.
Die hätte ich tatsächlich schon im Schirm gehabt. Das ist witzig.
Ah, ja,
ich habe irgendwann einmal einen Tipp gekriegt von einer, also von einer für sie. Und dann habe ich mir auch zweimal was besorgt und habe mir gedacht, cool, passt, kommt auf die Listen für irgendwann einmal, mache ich das.
Ja, siehst du das.
Und dann waren sie aber relativ lang auf dieser Liste.
Ja.
Coole
bei
Sache.
Bei mir waren sie auch auf der Liste und dann habe ich mir gedacht, das gehört auf jeden Fall mal gemacht. Und ich habe im Vorfeld mit einer beiden einen Zoom-Call gehabt, was natürlich perfekt ist, weil dann habe ich beide Geschichten einfangen können.
Optimal.
Und auch immer die andere Perspektive dazu gekriegt. Und ich starte mal mit der Geschichte vom Dominik Gober.
Mhm.
Der Dominik ist nämlich der, der wirklich in Horitschern selbst aufgewachsen ist. Und er hat erzählt, schon sein Großvater hat Weingärten bewirtschaftet, der Papa genauso. Und er ist da halt wirklich in einer Weinbaufamilie reingewachsen und mit dem Thema Wein halt komplett aufgewachsen. Er hat gemeint, er war immer auch mit der Mama im Weingarten als Kind, also die war da auch voll drinnen, hat immer mitgeholfen, sobald er alt genug war. Wobei dazu gesagt werden muss, die Eltern haben das nicht hauptberuflich gemacht, sondern ganz klassisch nebenerwerblich.
Mhm.
Auch beim Opa war das schon so, also es war nie Haupterwerb, sondern immer nur im Nebenerwerb Weingärten gemacht. Das haben wir eh schon ganz oft gehört und ist in vielen Regionen so, dass halt klassisch über Landwirtschaft einfach Weinbauflächen da sind und die Familie das halt mitmacht, auch wenn sie nicht mehr selber in der Landwirtschaft aktiv sind. Und genauso war es bei Erna auch so. Das heißt, die Eltern haben das nie so als Arbeit gesehen, sondern mehr als so eine Art Hobby irgendwie.
Mhm,
das halt man gemacht hat, das halt auch ein bisschen was gebracht hat, zusätzlich halt so ja, ein Nebenerwerbs-Hobby-Ding. Und das war, glaube ich, der Dominik auch ganz gut, weil dadurch war es halt einfach spannend und denen hat das auch immer Spaß gemacht. Also denen Eltern hat das auch immer voll Spaß gemacht, die hat das immer interessiert.
Das war nicht so ein Ding, das sie mitzahlt haben, weil das war halt irgendwie da, sondern es war immer lustig.
Nein, das heißt, sonst hätten sie das auch gar nicht machen dürfen eigentlich. Okay. Vom rein Finanziellen war das viel zu viel Aufwand für das, was da rausgekommen ist. Sie haben immer natürlich die Trauben verkauft, einfach halt zu anderen Winzerinnen und Winzern in der Region, die dann halt verarbeitet haben. Mhm. Und zu Spitzenzeiten haben die Eltern 10 Hektar Weingärten gemacht.
Ah, wirklich?
Also wirklich viel.
Ich habe jetzt im Kopf gehabt, vielleicht sind es 2 oder 3.
Also wirklich eine große Fläche bearbeiten. Das geht nicht, wenn du das nur auf wirtschaftlich machst, weil allein das machen geht nicht. Gleichzeitig ist es viel, für, dass du halt wirklich nur sagst, ja passt, da gehe ich hin und wieder mal in den Weingarten und mache ein bisschen was. Mhm. Das sind halt trotzdem 10 fucking Hektar. Also das war schon wirklich, einer hat das immer taugt. Und in den letzten Jahren waren es dann so 7,5 Hektar, die im Familienbesitz waren. Und der Dominik hat erzählt, bis zum vorigen Jahr hat die Mama die Flächen auch noch selber bewirtschaftet und die Trauben eben verkauft.
Okay.
Der Dominik hat gesagt, er ist eben sehr, sehr froh darüber, dass die Eltern das Weinthema immer halt gern gemacht haben und ihm auch immer mitgegeben haben, das ist was Leibendes. Weil sonst war er, glaube ich, da auch gar nicht so zu dem Thema gekommen und sonst hätte es das wahrscheinlich heute einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Weil dann hättest du irgendwann gesagt, okay, wirtschaftlich zahlt es sich nicht mehr aus, wir hören auf damit.
Ja.
Und dadurch, dass halt diese Leidenschaft so vorgelebt worden ist, war für einen Dominik auch immer klar, er möchte irgendwas mit Wein machen, weil das ist cool, das ist leiwand.
Also wirklich von Anfang an?
Voll, das war ihm immer klar. Der hat dann Weinbauschule in Eisenstadt gemacht, dann Praktika beim Weingut Welanschitz in Neckenmarkt und bei Eichenwaldweine in Horizont. Das ist ein ganz großes, riesiges Weingut bzw. Kellerei eigentlich, ein bisschen außerhalb von Horizont, die halt ganz viel Trauben zukaufen. Und dann kommt der gescheiter Kontrast. Er ist nämlich im Jahr 2008 zum Franz Weniger gekommen in Köln.
Franz Weniger Cameo, immer gut.
Genau. Und das merkst du jetzt einmal. Wir müssen jetzt nämlich als nächstes auf die Geschichte vom Gerald Freienbichler schauen.
Was? 2008. Gut.
2008, genau.
Ich versuche das jetzt.
2008, da sind wir gerade so, dass der Franz Senior noch im Betrieb ist, dass der Franz Junior, also der heutige Franz Weniger, gerade noch mehr in Ungarn ist. Also wir haben da gerade diese Phase der Zweiteilung und so, auf das kommen wir dann gleich nochmal. Jetzt müssen wir mal über den Gerald reden. Der Gerald ist nämlich nicht aus der Gegend. Der Gerald kommt aus Eugendorf bei Salzburg.
Ah.
Also jetzt nicht unbedingt die Weinbauregion schlechthin.
Nein.
Das kennt man am ehesten deswegen, weil dort die Westbahn stehen bleibt und weil es ein Autobahnknotenpunkt ist.
Deswegen kenne ich den Namen.
Ja, genau. Richtig. Wirklich nur wegen
aus
der
genau
Abfahrt.
Diesem Grund.
Ja, genau. Und das hat also ist ein kleiner Ort, das hat irgendwelche 6.000 Einwohner und vor allem einiges an Gewerbebetrieben ist dort heimisch quasi, weil du halt gut angebunden bist, sowohl mit Zug als auch mit Autobahn und das war es auch. Mehr ist da nicht wirklich los. Einer der Betriebe, die es dort gibt, Morandell. Genau, dieser Gastro-Weinhändler, den wir kennen, hat in Eugendorf ein Depot und der Papa vom Gerald war über 30 Jahre bei Morandell.
Wow.
Der war zuerst Depotleiter, dann im Büro, dann hat er später einen Außendienst fürs Salzkammergut gemacht. Das heißt, ein gewisser Bezug zu Wein und Genuss war natürlich da. Das hat der Gerald mitgekriegt von der Arbeit vom Papa. Mhm. Und der Gerald hat dann selber Tourismusschule gemacht, hat nicht wirklich gewusst, wohin.
Mhm.
Also das war so, er macht das einmal und dann hat er halt irgendwie den Jungsommelier gemacht, aber Wein war jetzt nicht wirklich ein Thema, sondern das war halt so ein Teil der Schulausbildung, passt. Aber eigentlich war es eher so in die Hotellerie-Geschichte. Und er hat sich dann eigentlich überall auch beworben nach der Schule, hat einmal geschaut, dass er irgendwo einen Job kriegt und er hat gesagt, er hat eigentlich nur Absagen gekriegt.
Wirklich?
Also es war halt echt eine Zeit, wo es schwierig war. Er hat auch wirklich gesagt, er hat ohne wirklich spezifische Idee bei allen möglichen Tourismusbetrieben angefragt zu der Zeit. Und ohne Berufserfahrung hast du damals einfach keine Chance gehabt.
Voll wild.
Also voll schwierig. Und er hat sich halt weiter beworben in die unterschiedlichsten Sparten, unter anderem eben auch als Jungsommelier, weil er gesagt hat, ja gut, das ist ja auch Teil meiner Ausbildung gewesen,
ja,
warum
sicher.
Nicht. Und ein Betrieb, bei dem er sich beworben hat, war der Stanglwirt, ein ganz bekanntes, ganz bekanntes Hotel und Restaurant in Going in der Nähe von Kitzbühel.
Ja, genau.
Und im Vergleich zu seinen restlichen erfolglosen Bewerbungen ist er dort sofort einmal zum Gespräch eingeladen worden.
Spannend.
Und hat den Job gekriegt.
Weil Stanglwirt ist schon so ziemlich prestigereich. Also
genau.
Erstens sehr bekannt und zweitens schon auch so höherpreisig.
Das ist höherpreisig,
fancy.
das ist 5-Stern-Hotel quasi,
ja,
der ganze Betrieb. Da ist immer in Kitzbühel beim Hannenkamm-Rennen diese Weißwurst-Party. Also das ist ganz, ganz in diesem Star-Segment quasi oder VIP-Segment also bekannt, weil halt der Stanglwirt einfach da ein Fixpunkt ist, wenn du halt beim Skirennen mit den ganzen Stars und Sternchen bist, dann gehst du noch auf die Weißwurstparty. Und der Gerald hat halt gesagt, das war mega cool, weil er hat natürlich durch den Papa, durch Morandell so ein bisschen eine Beziehung zu Wein gehabt, nur gewusst, hey, da gibt es mehr als wie einfach nur Wein ist weiß oder rot, sondern der hat schon gewusst, da ist mehr dahinter. Mhm. Aber die richtige Leidenschaft geweckt, hat er gesagt, ist wirklich erst dann dort beim Stanglwirt worden. Ja, weil er halt gesagt hat, du hast alles halt natürlich gehabt. Ne? Das ist ein Paradies. Wenn
du eintauchst, da hörst du nicht nur Erzählungen davon, sondern du siehst da wirklich, okay, die Weine gibt es alle. Und die werden wirklich bestellt dort. Ne? Das ist nicht nur irgendwo im Keller und niemand greift sie jemals an, sondern da passiert
das wird,
wirklich was.
Da wird auch wirklich was aufgerissen, was halt einmal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro kosten. Also das ist halt richtig, da geht was weiter. Mhm. Und das hat ihm halt extrem taugt, was da alles dahinter ist. Er ist voll reingekippt in dieses Verkostungsthema, voll in das Weinthema reingekippt. Er ist auf Weinmessen gegangen, alles Mögliche, hat dann auch ein Diplom-Sommelier gemacht und das Thema hat ihm halt voll interessiert. Er wollte aber immer mehr mit Wein zu tun haben, als nur im Restaurant verkaufen. Also ihm hat das Thema immer mehr interessiert. Ja,
okay. Voll.
Und er wollte mehr in die Produktion, gleichzeitig aber auch in die Kommunikation, weil ihm halt das ist halt Science. Er ist halt schon einer, der aus diesem Verkauf, aus diesem Kommunikationsthema voll kommt, aus dem Eck, und wollte halt da mehr wissen, mehr machen.
Aber ist wirklich lustig, weil gerade wenn du so kommunikationsbegabt bist, dann bist du doch eigentlich als Sommelier perfekt.
Naja, ist er gewesen, es hat auch super funktioniert. Ja. Nur der wollte noch viel mehr, der hat noch viel mehr in der Schublade gehabt. Und zwar ein Konzept, wieso ein Sommelier bei einem Winzer arbeiten Sinn macht. Das war nämlich sein großer Traum. Sein Traum war wirklich dieses, das hat es damals noch nicht so wirklich gegeben. Na, heute gibt es ein bisschen mehr, damals war das noch viel, viel weniger. Mhm. Damals hat es genau quasi den Andreas Wickhoff gegeben, der halt damals angefangen hat, gerade in der Anfangszeit mit Premium Estates of Austria und halt Weingut Bründelmeier und den Peter Keller, der damals beim Weingut Bolz das alles gemacht hat. Also das war die zweite Referenz, die zwei Leute hat es gegeben, damals sagt er am Markt, die so ein Konzept in die Richtung gemacht haben und er hat sich auch gedacht, das wäre eigentlich geil, dass du sagst, okay, passt, du bist der Kommunikator mehr oder weniger für so eine kleine Geschichte mit, weiß nicht, 4, 5 Weingütern quasi. Aha. So hat er sich das vorgestellt.
Okay, so ein Konglomerat. Mhm.
Genau, so ein kleines Konglomerat quasi, wo er dafür verantwortlich ist, das nach außen repräsentiert, die Sachen quasi im Restaurant verkauft quasi, also an die ganze Sommelierie verkauft. Gleichzeitig natürlich auch für die halt die ganze Außenwahrnehmung checkt und so. Also so in die Richtung hätte es einem taugt und ein bisschen in die Betriebe mitarbeiten. So, das war so diese...
Also schon so ein bisschen drinnen.
Ja, ja, genau. Also das war so seine Idee. Und nachdem der Gerald jetzt nicht so ein Mensch ist, der sagt, ja, coole Idee, schade, ist nichts geworden, hat er das halt tatsächlich in die Hand genommen. Er hat sich seinen Papa geschnappt. Sein Papa ist gerade in Pension gegangen damals. Er hat seinen Papa geschnappt, hat sich ins Auto gesetzt und die sind einfach rundgefahren. Und haben geschaut, wo das gehen könnte. Also er hat sich einfach rausgesucht. Er hat gesagt, er hat 18 Weingüter gehabt, wo er gesagt hat, die würden da in das Konzept halbwegs reinpassen.
Hast du die Listen?
Nein, ich habe die Listen leider nicht. Leider nicht. Aber er hat sich wirklich bei 18 Weingütern vorgestellt. Mhm. Und eins davon, das war im Jahr 2007, war das Weingut Weninger. Mhm. Und er ist damals zum Weingut Weninger gekommen, da war der Franz Senior eben noch in Horitzschon am Weingut, der Franz Junior, gerade im Balf, im ungarischen Teil des Weinguts damals. Wer wissen will, wie sich das genau alles auflöst und wie sich das wieder zusammenführt zu einem
Folge
Weingut.
Folge 129.
Korrekt. Jedenfalls ist er dort angekommen und hat gesagt, hey, wie schaut's aus, ich würde das gerne so machen, mehrere Weingüter, bla bla bla. Der Franz Senior hat gesagt, nix, mehrere Weingüter. Du bist der Bursch, du bleibst mir jetzt einmal da quasi.
Du fährst jetzt nicht mehr
heim. Weil der hat gesagt, hey, wir haben gerade echt viel Bedarf. Wir haben im Endeffekt zwei Weingüter. Wir haben einen ungarischen Teil, wir haben einen österreichischen Teil. Wir müssen das kommunizieren, das ist eh nicht so einfach. Mhm. Ich habe gerade genau den Bedarf, dass ich wen brauche, der das nach außen tragt und der mir das verkauft. Also so eine Art Verkaufsleitung quasi mehr oder weniger für das Weingut Weninger. Mhm. Hat super passt. Er hat gesagt, ja, okay, cool. Ist eigentlich eine geile Geschichte. Geiles Weingut, spannende Position auch gerade, ne? mit dem Jungen, der da jetzt eigentlich übernehmen soll, der gerade den ungarischen Teil übernimmt. Also da passiert halt gerade viel. Das ist
mega
wirklich,
cool eigentlich.
Das sind total die Jahre vom Umbruch beim Weingut vom Franz Weninger. Ja. Also ultra spannend. Und ja, er hat eben gesagt, ja passt, ich mache da die Vertriebsleitung. Also haben sie dann noch ein Gespräch nochmal entschieden, passt, das funktioniert so. Und du hast ja gemerkt, dass der Dominik auch 2008 dann beim Weingut Weninger angefangen hat. Und der Gerald selber ist dann auch wirklich dann ab 2008 zuständig gewesen als Vertriebsleiter.
Ah ja,
und so
parallel.
Haben sie die zwei natürlich kennengelernt.
I see.
Der Dominik ist insgesamt bis 2015 beim Franz Weniger geblieben. Also doch 7 Jahre.
Ja, so ordentlich. Ja.
Ordentliche Zeit. Mit einem kleinen Zwischenausflug nach Neuseeland. Da hat er nämlich ein Praktikum gemacht beim Weingut auf der Südinsel. Mhm. Das ist mit dem Franz abgestimmt gewesen, der hat ihm das auch ermöglicht.
Ja, cool.
Also das war so eine Geschichte, dass da eine Winzerin, quasi der Winzerstochter aus Neuseeland, beim Franz Weniger Praktikum gemacht hat, über die Connection wieder zurück nach Neuseeland. Und da hat sich der Dominik gedacht, das ist eigentlich eine geile Geschichte, das möchte ich ausprobieren. Und das war halt so auch grundsätzlich das Feeling bei den Wenigers, wenn du eine geile Idee hast, dann kriegst du die Möglichkeit, dass du das machst. Ne? Da legt dir keiner einen Stein in den Weg oder sonst was. Und der Gerald selber war 8 Jahre lang dort, bis 2016.
Ja.
Also der war wirklich quasi bis zur Gründung von Gober Freimbicher dann beim Franz Weniger. Mhm. Und der Gerald hat gesagt, ja, es war so, dass sie sich jetzt nicht jeden Tag am Weingut gesehen haben, weil er hat halt Vertrieb gemacht, der Dominik war im Köller, also es war schon getrennt. Genau, also siehst du jetzt nicht jeden Tag, aber zumindest ein paar Mal in der Woche siehst du schon. Und wie der Dominik dann 2015 heimgegangen ist am elterlichen Betrieb, also der ist quasi zurück heimgegangen, hat den elterlichen Betrieb übernommen und hat quasi daheim das Thema Traubenverkauf übernommen. Also der hat nichts Eigenes gemacht draus, sondern der hat einfach gesagt, ja passt, ich bearbeite die Fläche, die wir haben, diese 7,5 Hektar und verkaufe halt die Trauben. Und die Trauben sind halt dann an große Produzenten verkauft worden, wie Scheibelhofer und Co. Also das war wirklich so verkauft an, wenn der es halt braucht hat, fertig,
das heißt,
Geschichte erledigt.
Das nicht gleich selber ausstarten, weil das war jetzt meine Erwartung.
Genau, fast. Genau. Und das war so ein bisschen die Hoffnung vom Gerald, aber der Dominik war zu dem Zeitpunkt nicht hundertprozentig so weit.
Okay.
Also hat er auch selber gesagt, das war einfach zu dem Zeitpunkt, war es so, okay, passt, er will es einmal haben, sich das einmal anschauen. Mhm. Und der Gerald hat gesagt, er hat das extrem schade gefunden. Einerseits natürlich, dass er jetzt einen damals schon guten Freund einfach verliert, der halt nicht mehr da arbeitet, auch wenn sie sich nur hin und wieder mal unter der Woche gesehen haben. Sie haben, sie haben nicht zusammengearbeitet die ganze Zeit, aber trotzdem war es halt irgendwie schade, weil der war immer leiwand, so quasi.
Ja.
Und gleichzeitig hat er gesagt, das war so ein guter Köllermaster quasi, der war so gut in dem, was er gemacht hat, dass er gesagt hat, eigentlich ist das total schade, dass der jetzt heimgeht und dann die Trauben wieder verkauft. Das ist irgendwie komisch.
Ja, eben gerade, weil er im Keller gearbeitet hat, habe ich eigentlich erwartet, dass du jetzt sagst, ja, und dann hat er angefangen, dass er
voll
die Trauben selber weiterverarbeitet.
Das, der Gedanke war schon irgendwie da, aber irgendwie hat er sich auch nicht wirklich drüber traut.
Okay.
Und dann ist eines Tages der Anruf vom Gerald gekommen, der gesagt hat, du, wir haben sie jetzt schon länger nicht mehr gesehen, setzen wir sie auf ein paar Spritzer zusammen, ich habe da eine Idee. Und natürlich haben sie das gemacht. Ne? Und der Gerald hat gesagt, ja, er hat sich damals schon gedacht, eigentlich war es perfekt, wenn man in der Region was aufbauen könnte, weil das ist eine geile Region,
ja,
die hat so viel Potenzial. Und er hat schon immer irgendwie den Dominik da am Schirm gehabt als eine mögliche Kombination aus einer zwei. Irgendwie wäre er gesagt, ja, ich kann das ganze Vertrieb, Marketing, der Dominik kann Weingarten super, der kann Köller super, das interessiert ihn voll, das ist voll seins, der würde ja nichts anderes machen. Mhm. Das war doch eigentlich perfekt. Und so haben sie dann halt bei ein paar Spritzer so mitgeschrieben, wie das gehen könnte. Also wirklich so, wie könnte das gehen, dass man ein Weingut gründet, das auch für zwei Familien sorgen kann irgendwann einmal.
Ja, aber das ist schon immer so ein bisschen die Challenge.
Genau, also es war von Anfang an ja klar, das ist kein lustiges Sommelier-Projekt, was da starten wollen. Also das halt irgendwie so, ja, passt, ein Sommelier gründet irgendwie unter Anführungszeichen Weingut auf einem halben Hektar und das war's.
Ja.
Sondern das war schon von Anfang an ganz klar, das muss wirtschaftlich funktionieren für zwei Familien. Mhm. Also ein Riesenthema. Und der Dominik war natürlich voll dabei, weil er gesagt hat, ja, eigentlich geil, ich hätte mich halt selber nicht so drüber traut, aber eigentlich wollte ich das schon immer irgendwie machen. Und die ganze Arbeit im Weingarten hat er halt eh leiwand gefunden. Aber er ist damals halt schon total auf die Nerven gegangen, dass er nicht weiß, wo das hinkommt. Dass er nicht weiß, was das dann ist.
Na,
weil das ist dann halt in irgendeinem 67. Wein von links bei irgendeinem Produzenten wie Scheibelhof oder sonst was. Das kommt irgendwo in den Supermarkt und er kann nur sagen, hörst eigentlich das Traummaterial, was ich da liefere, ist saugut.
Ja.
Aber überprüfen kann es nicht. Also das ist halt so ganz schwierig.
Es geht
und
halt
das
ins Nirvana. Das ist immer dieses Thema beim Traubenverkaufen.
Genau.
Es geht halt einfach ins Nirvana. Und manche mögen das. Manche sagen, ich bin froh, dass ich da nicht die Verantwortung dafür habe, was das Endprodukt ist.
Klar.
Ich liefere da ein gutes Produkt bis hierhin und den Rest machst du selber.
Und ich glaube, so ein bisschen war es eben beim Dominik auch, dass er sich nicht hundertprozentig da drüber traut hätte, dass er komplett da die gesamte Verantwortung für das alles übernimmt und diesen Schritt macht. Und er hat auch selber gesagt, ja, er war nicht gleich so weit gewesen, dass er halt, er war nicht auf die Idee gekommen, dass er das Thema zum Beispiel aufbringt, im Gerald gegenüber oder so. Also das war nie passiert. Das war einfach, das hat vom Gerald kommen müssen, aber sobald der gesagt hat, hey, Dama, war der Dominik sofort so, geil, let's go. Und so haben sie dann 2015 entschieden, dass sie das machen wollen. Haben dann auch gleich mal mit dem Franz Weninger geredet, weil sie haben ja nichts gehabt. Sie haben ja nichts für die Weinbereitung gehabt. Kein Press, keine Fässer, gar nichts. Weil nachdem Dominik seine Familie auch immer nur Trauben verkauft hat quasi und nie verarbeitet hat, haben die auch nichts vor Ort gehabt, was gesagt hast, ja, ich kann mir jetzt da in Köller einmieten oder ich kann irgendwie was mitbenutzen oder sonst was, war nichts da. Und der Franz Weninger hat gesagt, ja, eh klar, das könnt ihr auf jeden Fall bei uns machen. Gehen wir, ihr könnt alles nutzen. Der Franz Senior genauso, also sie haben gesagt, das war immer so, wenn du zu denen gekommen bist und gesagt hast, du brauchst was, sofort kannst du alles haben von einer.
Schon cool.
Extrem cool. Und sie haben auch betont, nochmal beide, das gilt nicht nur jetzt für sie, weil sie dort gearbeitet haben, sondern alle Winzerinnen und Winzer in der Umgebung, die gekommen sind und gesagt haben, hörst, kannst du mir da aushelfen oder sonst was. Du hast gewusst, beim Weninger, wenn du eine geile Idee hast, kein Thema. Kannst immer was haben. Voll cool, ja. Und sie haben dann eben gestartet mit knapp 2000 Liter Blaufränkisch und grünen Veltliner. Das waren damals so die ersten Gehversuche. Und dann haben sie im März 2016 ganz offiziell das Weingut Gober und Freimbicher gegründet.
Okay, das heißt 2015 war so die erste Lese.
Genau, 2015 erste Lese, 2016 Gründung. Gestartet haben sie damals mit 2,5 Hektar Fläche, das pachten haben können. Das war damals gerade die Zeit, wo viel kleinere Betriebe aufgehört haben und da haben sie leicht die Möglichkeit gehabt, das Weingärten dazunehmen.
Okay.
Und über die Jahre ist es dann natürlich auch gewachsen, hat auch wachsen müssen. Der Gerald hat auch gesagt, dadurch, dass der Dominik als junger Winzer in Horizon schon halt schon bekannt war, dass der was macht auch daheim, war das ein großer Vorteil, dass sie die Sachen gekriegt haben.
Aber das heißt, es ist nichts aus dem Fundus von der Dominik-Familie da reinkommen?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Okay.
Mittlerweile schon, aber auf das kommen wir gleich noch. Aber es hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass eben der Dominik die Leute kennt hat, weil da sind halt gerade viele junge Leute, die halt die von den Eltern Weingärten gekriegt haben quasi, aber selber nichts mehr dort machen wollten, auch oft gar nicht mehr in Horizon waren. Es sind halt viele Weingärten, spannende Weingärten auf den Markt gekommen, mehr oder weniger. Und dadurch, dass halt die Leute gewusst haben, na gut, der Dominik, den kennen wir, das ist auch vor allem ein Junger, also das war auch ganz wichtig, weil viele von den Jungen wollten es dann nicht irgendeinem uralt eingesessenen Patriarchen geben, so quasi, sondern denen war das lieber, es macht halt wer Junger, der auch irgendwie in eine coolere Richtung geht es ein bisschen. Ne?
Ja, sicher. Weil hast du mehr halt, Bezug dazu auch.
Das macht genau, du hast mehr Bezug, das ist deine Generation. Und viele, die halt aufgehört haben, also die halt die Weingärten von den Eltern gekriegt haben und selber nichts damit gemacht haben, die sind halt irgendwo weiter weggegangen, die sind nach Wien gegangen oder sonst was. Und die haben es halt leibender gefunden, wenn da einer in ihrem Alter das übernimmt, als wie wenn es halt die x-te Familie von links übernimmt und halt irgendein Riesenweingut, das halt nur ganz super konventionell Zeug macht. Ne?
Macht also, schon Sinn, ja.
Das hat schon geholfen. Und das hat ihnen halt am Anfang schon wirklich einen Vorteil gegeben. Ja. Mhm. Sie haben übrigens sowohl in Neckenmarkt als auch in Horizon Weingärten, wie wir bei den Folgen vom Franz Weninger und auch vom Stefan Wellenschitz von Kohlfog schon gehört haben, die zwei Dörfer sind ja quasi zusammengewachsen und trotzdem gibt es da eine ordentliche Rivalität. Ne? Also wir haben ja gehört, so, wenn du als Horizon in Neckenmarkt einen Weingart haben willst, oder umgekehrt, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich natürlich auch fragen müssen, also wie ist euch das gelungen?
Ja.
Und der Dominik hat mit einem Schmunzeln gesagt, ja, also bei der jungen Generation ist das nicht mehr so Thema. Also das interessiert da eigentlich keinen mehr und das geht alles schon ganz gut. Aber, das hat er auch gesagt, es ist schon noch so, dass diese Rivalität gibt, vor allem bei den älteren BewohnerInnen. Ich habe mir da gleich ein Beispiel dazu gegeben, nämlich, sie haben bei der Weinweihe 2016, also das ist offizielle Ding, was man halt macht im Dorf quasi, haben sie die Cuvée Blaufränkisch Vielfalt vorgestellt. Cuvée aus Blaufränkisch Weingarten aus Horizon und Neckenmarkt. Ja, ja, genau so war die Reaktion. Ne? Also das,
das gibt mir nicht Wein.
Genau. Da ist gleich ein Senior-Chef von einem anderen Weingut gekommen und hat gefragt, ob es komplett deppert sind.
Nein, nicht wirklich.
Ja, sicher. Ja, das kann man nicht machen. Neckenmarkt und Horizon mischen. Das ist ja also, das ist ein totaler Sakrileg quasi. Aber der Dominik hat gesagt, ja, mittlerweile, sie haben vor 3 Familien in Neckenmarkt auch Weingärten pachten können. Das ist alles ein bisschen offener mittlerweile, aber es gibt
aber
halt
Michi,
immer noch...
Aber wurde der Wein geweiht, wie wir wissen?
Ich kann es mir bei Gott nicht vorstellen. Also ja, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie komplex das ist. Das ist halt wirklich eine Dorffeindschaft. Naja, aber wie gesagt, mittlerweile alles besser. Sie haben mittlerweile auch knapp 12 Hektar Flächen, das bewirtschaften. Ob her sogar um die 19 Hektar, weil eben, du hast vorher schon gefragt, die Weingärten von der Mama dazukommen,
ja,
die es bis jetzt bewirtschaftet hat, also die kommen jetzt dazu rein. Und es ist jetzt nicht so, dass alle 12 Hektar oder auch dann alle 19 Hektar direkt in die Flaschen kommen, sondern es wird einfach kurz vor der Lese immer ein bisschen geschaut und abgewogen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie viel können wir füllen, wie viel kriegen wir verkauft, wo verkaufen wir direkt Trauben, wo verkaufen wir dann vielleicht fertige Gebinde. Also das wird immer dann recht pragmatisch angeschaut, was geht.
Also wirtschaftlich sinnvoll wahrscheinlich.
Genau, anders geht es auch nicht. Ja. Der Plan ist natürlich schon langfristig, dass man die gesamte Menge selber verarbeitet. Aber dafür musst du es halt einmal verkaufen.
Ja, sicher.
Und diese knapp 20 Hektar, das dann sind, 19, 20 Hektar, sind auch so das Richtziel von einer. Weil dadurch, dass du halt zwei Familien dranhängen hast, kannst du nicht sagen, ja passt, wir machen 6 Hektar gemütlich und das passt.
Brauchst du deine 20 auf jeden
genau,
Fall.
Genau, du brauchst eine gewisse Fläche. Und aktuell sind es gerade, natürlich schwankend je nach Jahrgang, so um die 40.000 Flaschen, die sie machen.
Ja.
Von denen gingen 2/3 in Export für Amerika. Da haben sie einen starken Händler, ja.
Na, spannend.
Und wenn du da halt einen starken Händler hast in Amerika, geht halt gleich eine Menge mehr. Genau. Ein bisschen was Skandinavien, ein bisschen Deutschland. Fokus liegt natürlich voll bei Blaufränkisch. 65% von der Rebfläche ist Blaufränkisch, also schon ein recht ordentlich großer viel. Anteil. Ja. Dann hast du ein bisschen Zweigelt, das sind so 15% oder was. Und der Rest ist dann so Merlot, Cabernet, ein bisschen an Veltliner gibt es, einen gemischten Satz gibt es auch noch. Und ein bisschen an Weißburgunder und auch Furmint.
Aha.
Der aber erst im letzten Jahr in der Ried Kirchholz gepflanzt worden ist.
Okay.
Apropos Kirchholz, es gibt nämlich auch einen richtig geilen Blaufränkisch vor der Lage. Im Glas haben wir aber, wir haben ja schon gesagt, Ortswein, haben wir nur ein bisschen was davon, nämlich das ist der Ortswein Horizoner Blaufränkisch 2020.
Ah, ja.
Also eine Kategorie drunter, aber das ist schon richtig leiwand und preis-leistungstechnisch auch richtig leiwand. Also Kirchholz hätte ich sofort da herstellen können. Mhm. Es ist definitiv der größere Wein, saugeil. Aber ich finde, das ist halt ein super Visitenkartenwein wieder mal und auch wieder mal ein Wein, der halt preis-leistungstechnisch in einer Kategorie ist, wo ich sage, der kostet 20 Euro.
Ja, super.
Und das ist halt für 20 Euro hast du wirklich viel Wein und vor allem auch wirklich viel Struktur. Das ist nicht nur einfach nur schießt halt runter und es geht schon irgendwie sein.
Genau,
das ist
wie vorher
richtig
diskutiert.
Guter Blaufränkisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir die richtige Visitenkarten da und dann kannst du noch zwischen Neckenmarkter und Horizoner quasi, gibt es natürlich auch einen Neckenmarkter, kannst entscheiden. Und Horizoner ist immer ein bisschen dichter, auch dadurch, dass du halt mit Dürer und Hochecker, die anderen zwei Lagen, wo Blaufränkisch vorher da reinkommt, also wirklich, wir haben Kirchholz, Dürer, Hochecker, also die drei Power-Paradelagen, die man kennt aus Horizon, die man auch von Franz Weninger halt kennt. Und mit gerade Dürer und Hochecker bringen da halt mit dem Lehmboden, der da tiefgründiger ist, nochmal ein bisschen mehr Druck rein. Das heißt, das hat ein bisschen mehr Power und ich habe das immer noch ein bisschen geiler gefunden als wie den Neckenmarkter, der ist halt immer ein bisschen mehr auf der feineren, tänzelnden Seite. Aber ich finde das mit dem Rustikalen und mit dem Druck schon ganz geil. Wir haben da 40 bis 45 Jahre alte Reben und der reine Prozess ist dann eigentlich für beide Ortsweine gleich. Egal, wir brauchen ja Vergleichbarkeit, wir wollen das auch nebeneinander zeigen können. Wir haben zuerst eine Gärung im offenen Maischebehälter, natürlich spontan, dann geht es direkt aus dem Gärbehälter mit der Vollhefe ins gebrauchte 500-Liter-Fassel. Dort bleibt es dann für 18 Monate ohne Bewegung, wird nach einem Dreivierteljahr ein bisschen geschwefelt und dann vor der Füllung nochmal. Und die Füllung erfolgt dann im Frühjahr, also in dem Fall Frühjahr 22 war das. Und danach kriegt es noch ein bisschen Flaschenreife und ist dann im Herbst 22 in Verkauf gekommen. So, du fragst jetzt, okay, aber das heißt ja, dass im Herbst 23 auch schon der nächste da ist. Warum haben wir da jetzt 20 und warum haben wir nicht 21? Das ist relativ einfach erklärt. Sie sind nämlich bei den Ortsweinen ein bisschen hinten.
Hä?
Verstehe ich nicht. Sie haben bei den Ortsweinen bisschen mehr Menge als bei den Lagenweinen, logisch. Ne? Also es sind aktuell um die 3000 Flaschen gibt es pro Ortswein.
Ja.
Und sie haben einfach durch Corona den 19er nicht so verkauft gekriegt, dass mit dem 20er schon wieder starten hätten können.
Okay, okay.
Also die Lagenweine, kein Thema, bei den Ortsweinen sind sie ein bisschen hinten. Also Lagenweine kriegst du jetzt schon 21er. Wobei es bei denen eigentlich eher schauen wollen, dass langfristig auf 3 Jahre wirklich kommen wollen. Im Moment sind es halt so, dass bei die Ortsweine auf 20 sind, weil es einfach halt noch 20 haben. Und sie haben sich jetzt dafür entschieden, dass sie bis Herbst 24 quasi noch den 20er im Verkauf lassen. Also das ist wirklich der aktuelle Jahrgang quasi im Ortsweinbereich. Und dann kommt erst der 21er. Und das macht auch gar nichts, weil 21 eher ein bisschen mehr Zeit braucht, haben sie gesagt.
Ja, dann umso besser.
Voll. Und ich meine, dem tut das auch überhaupt nicht weh, dass der ein bisschen Zeit gehabt hat, weil das ist immer noch sehr, sehr jugendlich. Mhm. Sie haben auch selber, das habe ich ganz witzig gefunden, das Trinkfenster beim Ortswein eh angeben mit ab 22 darfst du mal anfangen bis 2035. Also,
sehr gut.
Das ist einer schon klar, dass das eh auch noch jung ist.
Ja.
Und das ist halt einfach ganz einfach ein Verkaufsthema. Ne? Also das,
und parallel in Verkauf bringen ist...
Nein, das ist halt nicht optimal, weil sie natürlich bei ganz vielen Gastro-Sachen drinnen sind und so. Und die sagen halt, ja, was will ich jetzt? Muss ich das Alte jetzt wegtun oder wie tun wir?
Okay.
Also das ist ein bisschen kompliziert. Es ist eh ein bisschen ein Parallelverkauf im Endeffekt, weil du findest schon 19er auch noch.
Mhm.
Also beim Wagners Weinshop zum Beispiel kriegst du aktuell noch 19er. Mhm. Da kommen die 20er dann erst in Verkauf. Bei Erna selber, also du kannst das direkt bei Erna kaufen und bei Döllerer. Mhm. Döllerer hat das auch, kostet überall um die 20 Euro, findest du schon die 20er.
Okay.
Ist einfach so ein bisschen ein Problem, das sie halt noch haben, einfach dadurch, dass sie noch ein sehr, sehr junges Weingut sind und halt gestartet haben und einmal schauen müssen, wie sich das alles ausgeht.
Ja.
Dann haben sie noch so eine kleine Pandemie dazwischen gehabt. Ne?
Ups.
Auch nicht so optimal.
Na.
Jetzt kannst du dabei überlegen, wie du das bewerten willst. Jetzt wird dabei noch ein bisschen was über das restliche Sortiment.
Mhm.
Der Gerald und der Dominik haben mir im Vorfeld nämlich alles Mögliche durchgeschickt, damit ich mich schön eine verkosten kann. Und das ist echt durch die Bank richtig stark, was die zwei da auf die Flaschen bringen. Und das ist wirklich ein bisschen zu viel unterm Radar.
Mhm.
Also das muss wirklich einmal rausgeholt werden, weil also erstens Lagenblaufränkisch, Kirchholz ist Weltklasse.
Ich überlege, was ich von einer gehabt
21er.
Habe. Aber ich glaube,
irre, das ist so schön.
Es müssen Ortsweine gewesen sein. Also ja. Nix. Ich glaube, ich habe keine Lagenweine von einer gehabt.
Mhm.
Aber ich habe schon im Einstieg gedacht, coole Sache.
Voll. Das zieht sich ja wirklich durch. Also von Einstieg bis ganz auf, das sind alles super schöne Sachen.
Mhm.
Das hat überall super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja.
Ich meine, die sind auch wirklich noch ein bisschen zu unbekannt und ein bisschen zu unterm Radar, dass sie jetzt sagen können, sie hauen da im Preis komplett auf. Die müssen das Zeug halt auch verkaufen. Vorteil für uns, weil damit kriegt man es aktuell noch wirklich sehr, sehr fair.
Mhm.
Und ja, Kirchholz super, finde ich auch insgesamt der beste von den Lagenweinen, taugt mir einfach am meisten.
Mhm.
Sauschön, das ist eben schon 21. Dann gibt es auch Weißwein natürlich, also du hast grünen Veltliner, richtig leiwand. Gemischten Satz Muschelkalk, da habe ich mir gedacht, ja okay, gut, ich meine, gemischter Satz, was soll das sein? Sauschön.
Ah.
Das hat so ein bisschen eine Reduktion.
Cool, cool.
Das kommt richtig leiwand daher, super Trinkfluss. Also das ist, hat einen Touch, finde ich, so ein bisschen flüchtiger, was du spürst, aber halt schön drinnen.
Mhm.
Also mehr so ein bisschen auf so eine Stilistik in Richtung Verlich und Co. so von dem richtig schöne Säure, leicht flüchtiger dazu. Voll geil, kostet halt 16 Euro.
Nice.
Ja, ja, also halt, finde ich, macht durch die Bank Spaß. Dann hast du auch noch so ein bisschen Spielereien. Die haben jetzt gerade zum Beispiel eine neue auf den Markt gebracht mit Anfang April. Den Chill. Er macht genau das, was du denkst, nämlich du kühlst ihn ein, es ist Rotwein und es fährt. Also
nice.
Intrazelluläre Gärung und komplett auf der Frucht. Vollgassäure, Gemma, easy juicy, easy drinking auf der Terrasse. Wenig Alkohol, was willst du mehr? Richtig leiwand auch. Wer übrigens brav auf Instagram mitschaut, wird sehen, es wird ein kleines Gewinnspiel geben. Also
sehr
wir werden
gut.
Ein paar von den Weinen auch in die Welt hinausschicken, damit ihr das testen könnt. Also wenn ihr Lust habt, werden wir was Kleines zusammenpacken. Wie gesagt, kriegen tut man das Ganze beim Wagner, bei Dölleras und direkt natürlich beim Weingut Gober Freimbichler. Kosten für den Ortswein Horizont schon 2020 sind 20 Euro.
Spitze.
Das darfst du mal bewerten.
Also erstens einmal richtig, richtig cool, dass du einen Ortswein mitgebracht hast.
Es gehört wieder mal.
Es gehört erstens einmal mal wieder so diese Mittelstufe auch einfach ein bisschen besser beleuchtet.
Ja.
Ganz oft, und ich erwische mich selber dabei, überspringt man das einfach und sagt, ja, gib mir Lagen.
Ja, sicher.
Ich will nur Lagen anschauen. Dabei ist es ein Blödsinn.
Nein, du musst immer alles eigentlich, alles sehen und alles anschauen. Natürlich stößt halt dann gerne im Podcast das vor, was das große Aushängeschild ist, eh klar. Weil ich will ja das sagen, wo ich mir denke, das ist absolute Weltklasse. Aber hin und wieder brauchst du auch mal die handwerklich geilen Ortsweine. Und wer das handwerklich halt geil macht, der hat es auch verdient mit dem Ortswein da herinnen zum Schnee, weil... Na klar kann ich mit der Lage jetzt nochmal aufgehen. Das betonen wir und das ist auch korrekt so. Aber das ist halt ein Spitzenblaufränkisch für 20 Euro.
Ja,
geil.
Absolut. Ja, richtig cooles Ding. Also auch so mit dieser Kombination aus der Nase, die dich so einzahlt.
Ja,
und dann aber diesem Gaumen, der dich mal nimmt und sagt, so, jetzt gehst du mir.
Ja, wo ist halt richtig
cool.
Struktur.
Ja.
Geil.
Absolut. Punktetechnisch sagen wir 9,2, richtig cool, gefällt mir.
Cool. Also ich bin auch irgendwo bei einer 9,2, 9,3 in die Richtung. Richtig, richtig schönes Ding. Und das ist halt einfach, ja, kannst immer machen. A19, super schön. Also du siehst auch klar, natürlich Jahrgangsunterschiede. Also 19 ist nochmal einen dicken, säurebetonter, einen dicken mehr auf diesem feineren, auch Horizont schon nochmal feiner einen dicken. Mhm. Aber 20 ist genauso schön, das hat halt ein bisschen mehr Kraft, nochmal ein bisschen mehr Volumen. Einfach richtig schöner Wein und wie gesagt, guter Wein für gutes Geld.
Yes.
Der Dominik und der Gerald haben mir auch erklärt, dass für sie gerade der Exportmarkt ein sehr, sehr wichtiger ist, den sie auch einfach brauchen. Sie haben gesagt, in Österreich geht halt trotzdem der Trend seit den letzten 10 Jahren mehr in Richtung Weißwein. Sie haben das Thema, dass halt diese 10, 12 Hektar aktuell allein in Österreich zu verkaufen nicht wirklich möglich war, als junges, neues Rotwein-Weingut, weil sie sind halt trotzdem voll fokussiert auf Rotwein. Und sie haben gesagt, da gibt es einfach viel zu viel super WinzerInnen und viel zu viel Menge auch insgesamt in diesem Rotweinbereich. Also da hast du in diesem Spannungsfeld eleganter, feiner Rotwein in Österreich halt trotzdem als kleine Käuferschicht aktuell immer noch.
Ja, und du hast viel Winzerinnen und Winzer, die das richtig gut machen.
Genau.
Für diese kleine Schicht vor allem.
Genau. Und deswegen Export, ganz ein wichtiges Thema. Wir haben es eh schon gehört mit USA und so. Da brauchst du natürlich dann auch wieder die Menge.
Ja,
also
genau.
Das ist auch wieder diese Schwierigkeit. Du musst auch die Menge schaffen, überhaupt liefern zu können, weil der Importeur in Amerika sagt halt, wenn du nicht mindestens 15.000, 20.000 Flaschen da lieferst,
ja, dann
uninteressant, genau, für was soll ich das Shipping überhaupt machen. Ne? Und deswegen für sie auch ganz wichtig, dass sie eben nochmal diese Fläche von Dominik seine Eltern dazu nehmen haben können, weil das macht es jetzt nochmal ein bisschen flexibler, gibt ihnen dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum. Und der Gerald hat noch ergänzt, es gibt halt auch sehr wenige Beispiele, wo ein junges Weingut gegründet wird und es ist nichts da, und du hast zwei Familien dahinter. Ne? Das ist halt wirklich, das ist ein bisschen ein schwieriger Case. Das ist, war einer von Anfang an bewusst, dass das nicht ganz so einfach ist. Da gibt es nicht so viele Erfolgsbeispiele, wo du sagst, so machen wir es. Und er hat ja gesagt, sie haben halt nichts gehabt. Sie haben keine lange Familientradition, keinen Privatkundenstamm. Natürlich, Dominik, seine Eltern sind bekannt dafür, dass sie gut im Weingarten sind. Aber das hilft halt nichts. Ne?
Richtig.
Also,
das ist was ganz anderes als Wein
genau.
zu verkaufen.
Wenn sie das verkauft hätten, so. Die 10 Hektar, hätten sie halt jetzt dann eine andere Basis gehabt, ja. Natürlich. Das war was anderes gewesen. Gibt es nicht. Das heißt, für sie war das halt wirklich so, ja, Start von null. Also er hat gesagt, sie haben damals 2016 mit 20.000 Euro Kredit gestartet.
Ja,
also das war's. Dann haben sie ein paar alte Fässer. Nein, aber mehr ist auch gar nicht gegangen.
Ach, ja,
also das war halt das, was sinnvoll geht. Die haben ein paar alten Fässer, eine Press, haben in der Garage beim Dominik gestartet. Ne?
Ja.
Also das war's.
Mhm.
Und deswegen war halt für sie Covid schon extrem verheerend, weil der Gerald hat gesagt, im Businessplan hat das einiges zusammengehabt bei einer.
Ja, sicher. Also gerade wenn du Richtung Gastro denkst, haut er das alles zusammen.
Genau. Und sie waren halt und sind stark natürlich auf die Gastro fokussiert.
Klar.
Sind auch die Weine prädestiniert dafür, weil es halt auch mit diesem, du hast schon einen super strukturierten Wein für kleines Geld, das ist halt perfekt, wenn du das irgendwo
optimal für die Gastro.
Offener Ausschank und sonst was denkst. Ne? Also
ja.
Ganz, ganz schwierig gewesen. Und es ist auch jetzt noch so, dass weder Dominik noch Gerald das hauptberuflich machen können. Also die haben beide einen Job nebenbei,
ja.
Weil sie das finanziell einfach nie ausgewählt.
Ja, sicher. Gerade also, für zwei. Wir sind wieder bei dem Thema.
Mhm. Ja, also der Dominik hat gesagt, sie zahlen sich mittlerweile ein bisschen was aus im Monat.
Ja, super.
Aber das hat jetzt erst begonnen. Also davon leben wir absolut nicht möglich. Und der Gerald ist in Salzburg beim Wifi, macht dort die Sommelier-Ausbildung, was natürlich auch perfekt ist, weil er hat die ganzen Jungsommeliers aus dem Westen quasi bei sich.
Ja, sicher.
Das ist natürlich nie optimal. Schlecht, der Kontakt, kann einer hin und wieder mal irgendwo blind am Piraten dazwischen, der vor einer ist. Ne?
Ja.
Auch nicht so schlecht. Und der Dominik ist bei der Austria Biogarantie, also Biozertifizierungs- und Kontrollstelle quasi.
Das ist auch super spannend.
Auch super spannend. Das ist auch super praktisch, wie der Dominik erzählt hat, weil einerseits ist er da auf Werksvertrag angestellt. Das heißt, er ist quasi selbstständig, kann sich frei einteilen.
Cool.
Das ist natürlich perfekt. Mit dem, er ist nebenbei die ganze Zeit im Weingut, kann sich das so einteilen, wie es halt für ihn passt zeitlich. Also das ist wirklich optimal. Das taugt ihm auch voll. Also er war am Anfang halt so, ja passt, damit er nebenbei was arbeitet. Mittlerweile ist das so, er taugt es richtig. Also das ist der perfekte Nebenjob für ihn. Das war ihm am Anfang nicht so klar. Da hat er gesagt, ja passt, er nimmt das mal und schaut mal, wie das geht. Und dann hat er gemerkt, eigentlich ist das der optimale Job, damit du da nebenbei was aufbauen kannst. Und er hat gesagt, es ist halt super spannend, weil einerseits lernst du ganz viel über Biorichtlinien selber, weil auch sie arbeiten biologisch, auf das komme ich gleich noch. Aber gleichzeitig siehst du auch bei unterschiedlichsten Betrieben, wie die das machen. Er hat gesagt, er ist an einem Tag bei Lichtenberger Gonzales, sieht dort, wie die arbeiten und am nächsten Tag beim Leo Hillinger. Ja? Also beides Biobetriebe, aber der eine ist halt 10 Hektar groß, komplett minimalistisch und kompletter Freakstoff. Das andere sind 150 Hektar Supermarktwein.
Also ich habe gemeint, das finde ich extrem spannend, weil du halt so viele Einblicke kriegst.
Er hat auch gesagt, das ist, er sieht da so viel, er kann so viel mitnehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, wo er sagt, ah okay, in der Größenordnung arbeiten die so, machen das so, kriegen das so hin, in der Größenordnung so und kann sich überall die Sachen rausziehen. Also diesen Erfahrungsschatz, den er sich da gerade aufbaut, ist fantastisch. Und zum Bio-Thema, also das Weingut von Dominik und Gerald ist seit 2018 biozertifiziert. Mhm. Natürlich ist es dadurch, dass sie ja immer noch komplett im Wachstum und in der Veränderung sind, ständig so, dass ein Weingarten in der Umstellung ist. Ja, also sicher. Du hast nie alles komplett bio. Das ist immer ein bisschen tricky, weil man auch erstmal musst, also du musst halt dann separat arbeiten teilweise. Weil du kannst halt nicht was noch nicht bio ist, zu was tun und musst da im Keller trennen und bla bla. Ja. Also extrem zach, aber einer war von Anfang an klar, biologische Bewirtschaftung oder nichts. Also das war komplett logisch. Mhm. Sie haben gesagt, sie haben halt beim Weninger gesehen, der 2006 damals begonnen hat, umzustellen. Wie sie angefangen haben in 2008, haben sie wirklich gesehen, wie das gerade diese Umstellungsphase gerade wirklich anzieht und auch wie sie diese Qualität verändert hat. Mhm. Also sie haben gesagt, sie haben diesen Riesenschritt, der da gemacht worden ist, quasi live mitgekriegt. Deswegen cool. War für sie klar, es geht nur biologisch. Ja. Was anderes braucht man gar nicht anfangen. Und dann haben sie eben im Jahr 2018 mit der Zertifizierung begonnen, einfach weil der Dominik und Gerald gesagt haben, sie wollten das halt machen, aber gerade zu Beginn sie ehrlicherweise auch ein bisschen die Freiheit lassen, nicht im ersten Jahr gleich auf Biegen und Brechen alles biologisch machen zu müssen, sicher, wenn irgendwas schief geht. Also so ein bisschen im Hintergrund noch so, wenn es doch nicht geht, können wir noch eine Fallback-Lösung haben, aber sie haben es eh Gott sei Dank nicht gebraucht. Also es war mehr eine Sicherheit für sie, glaube ich, psychisch, dass das halt alles passt und dass nichts sein kann, als wie, dass sie es wirklich braucht hätten. Nachdem die zwar die Umstellungsphase von konventionell auf Bio beim Franz Weninger mitgekriegt haben, habe ich natürlich auch gefragt, wie es mit dem Thema Biodynamie ausschaut.
Genau.
Weil das war ja der nächste Schritt beim Weingut Weninger. Die sind ja sowohl Respekt Biodyn als auch Demeter zertifiziert. Und der Dominik und der Gerald haben gemeint, ganz ehrlich, wir haben den Zugang nicht so richtig gefunden zur Biodynamie.
Ah, okay. Hm.
Sie haben gesagt, ja, sie haben beim Franz natürlich dann auch gearbeitet. Und der Gerald hat gemeint, der Franz ist für ihn einer von den Leuten, die das insgesamt am besten erklären können, was das eigentlich ist. Und der Franz sagt selber, alles, was in den esoterischen Bereich reingeht, da musst du einfach dran glauben und sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und da sagen sie, ja, da hapert es für uns. Also sie haben gesagt, beide diese Esoterik-Richtung, wo die Biodynamie halt dann schnell mal reinkommt, mit dem kennen sie gar nicht. Und sie haben gesagt, solange wir nicht dran glauben, können wir das nicht machen. Ist bringt nichts. Genau. Und sie haben aber auch ehrlicherweise gesagt, ob das in 10, 15 Jahren anders ist, kann genauso sein. Also schauen wir mal, wie sie sich entwickelt, wie sie entwickeln und ob sie irgendwann den Zugang finden, ausschließen, dann ist das absolut nicht. Aber aktuell sagen sie, wir haben keinen Zugang, warum? Biologisch ist für uns genau das, wo wir hinwollen. Perfekt. Mhm. Was ich ganz witzig gefunden habe, ist, dass sie dann bei dem Mondphasenthema, das ja schon aus dieser ganzen Esoterik-Richtung kommt, da sind sie wieder dabei.
Wirklich?
Also da haben sie schon gesagt, ja, dieses an welchen Tagen schmeckt der Wein, wo es auch null wissenschaftliches Fundament gibt, da sagen sie beide, das haben sie selber schon gemerkt, das fällt einer selber auch so auf, dass wenn sie im Keller verkosten, dass es so ist, aber trotzdem, es geht sich halt für sie nicht hundertprozentig aus. Habe ich ganz witzig gefunden, dass es schon so ein bisschen in die Richtung eine Möglichkeit gibt.
Aber sagst du das dann in irgendeiner Form auch im Weingarten rein, oder sagen sie einfach nur verkostungstechnisch? Nein,
das ist mehr ist verkostungstechnisches merkbar. Thema, wo sie gesagt haben, sie merken es einfach, dass tatsächlich Phasen gibt, wo du halt einfach nichts kosten kannst und dass das immer wieder mit den Mondphasen halt korreliert.
Okay, also aber kein Cartoon-Kalender im Weingarten.
Nein, das ist, glaube ich, nicht ein Thema. Mhm. Aber schauen wir mal, vielleicht wird es noch. Im nächsten Schritt geht es jetzt bei Gerald und Dominik natürlich einmal darum, dass die zusätzlichen Flächen integriert kriegen, dass das Schritt für Schritt wirklich auch Menge und Absatz weiter steigern können, dass das halt langfristig wirklich so ist, dass sie sich voll aufs Weingut konzentrieren können, weil das ist natürlich schon der Plan, willst du schon machen. Sie haben auch einen neuen Keller gebaut, 2021, also sie haben auch investiert ordentlich nochmal. Und das ist auch ganz spannend, weil das haben sie um einiges multifunktionaler gedacht, als man jetzt da grundsätzlich denken würde.
Ah.
Kommt wieder ein bisschen die Dynamik von den zwei ganz schön durch. Ich finde, das erklärt das auch nochmal, wie man sich die zwei Menschen vorstellen kann, wie die mit unterschiedlichen Ideen, aber sie trotzdem super immer ergänzend arbeiten. Einerseits haben das natürlich perfekt aufgebaut, dass sie ohne Großpumpen alles machen können, dass sie alles mit Schwerkraft arbeiten können, dass sie genug Platz haben, dass das halt zum Arbeiten perfekt passt. Ja, da kommt der Dominik durch.
Ja.
Aber auch multifunktional, damit man nicht nur Wein machen kann. Da kommt der Geralt ins Spiel. Mhm. Das Konzept ist das, dass man da ganz viel ausräumen kann, dass man den Raum aufmachen kann, dass du quasi wie eine Veranstaltungshalle draus machen kannst.
Aha.
Ja, also richtig multifunktional.
Ja.
Sie bieten neben Verkostungen, nehme ich auch an, dass man die ganze Location mieten kann. Mhm. Also der Geralt hat erzählt, sie haben immer wieder so Führungskräfte-Meetings von Firmen dort, wo sie halt dann quasi schauen, dass das mit der Bewirtung alles passt und so. Da haben sie jetzt auch den Fokus drauf, dass das noch ein bisschen mehr pushen, weil es halt super funktioniert. Mhm. Wir sind im Mittelburgenland, du bist im Nirgendwo, wir wissen es.
Ja.
Und deswegen musst du auch schauen, dass du halt alles zur Verfügung stellst, weil
ja,
die Leute kommen nur dann, wenn du ihnen wirklich ein Paket bietest, weil rundherum gibt es halt nicht so viel. Mhm. Gleichzeitig hast du super schöne Landschaft, du bist voll im Ruhigen und aber schnell dort, weil die Anbindung ist eigentlich ja ganz gut.
Stimmt, ja.
Deswegen bietet es sich sehr an, dass du da halt, wenn du sagst, ja passt, wir wollen irgendwo weg, dann hast du ein Weingut dazu, ne? Dann machst du mit die Firmen, mit den Führungskräften noch irgendwie ein bisschen Weingutsführung, machst ein bisschen eine Kellerführung dazu und gleichzeitig haben die einen Seminarraum dort und alles Mögliche. Mhm. Passt halt schon perfekt.
Ja.
Dann gibt es auch noch eine weitere Idee, ein bisschen mehr ins Detail. Der Geralt hat nämlich die Idee, dass er gerne junge Kabarettistinnen fördern wollen würde.
Wirklich?
Also er möchte so einen Ort, das ist noch ein bisschen eine Idee, die noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber das ist sowas, was jetzt da gerade in der Entstehung ist, sagen wir mal so, wo er einfach da wirklich eine Event-Location draus machen will, wo er junge Kabarettistinnen und Kabarettisten herholen will. Und das, da muss man ein bisschen schauen, wie das rechtlich auch alles geht, weil das ist halt mit Weingut und so immer ganz tricky, dass du da andere Sachen auch machen darfst.
Ja.
Aber das wäre halt so die Idee, du kriegst da wirklich dann für das Publikum vor Ort jemanden her, wo die Kultur erleben können, kriegst so die Leute zu dir ins Weingut, schenkst denen natürlich deinen Wein aus, also hast so eine Connection und bietest halt mehr als wie einfach nur Wein. Weil er hat gesagt, da ist rundum so wenig los, dass eigentlich ein Kulturangebot viel mehr brauchen würde,
ja.
Aber es musst du halt selber machen. Mhm, du kannst nicht sagen, ja, da ist eine Veranstaltung, da hängen wir sie dran. Das gibt es nicht. Sie haben unter anderem auch zwei Apartments. Also auch das haben sie gleich integriert in dieses ganze Gebäude.
Das war meine nächste Frage gewesen. Haben sie in irgendeiner Form das Thema Übernachtungen mitgedacht?
Das haben sie auch gleich mitgedacht. Sie haben Campingstellplätze quasi. Ach, auch
sogar das.
Ja, ja. Also es ist wirklich so multifunktional. Du kannst da hinkommen, kannst deine Auszeit genießen. Der Dominik hat erzählt, der ist gerade dran, dass er so einen kleinen Hofladen da aufbaut, wo du einerseits natürlich Wein kaufen kannst direkt und gleichzeitig auch Produkte aus der Region. Mhm. Also ein bisschen, damit er nicht ständig da sein muss, weil wenn du dann sagst, du magst jetzt Frühstück oder sonst, das kannst du nicht machen.
Ja,
dann musst du den ganzen Tag, das geht sich nicht aus, du musst jeden Tag da sein, sonst was. Deswegen halt Apartments, also wirklich mit Küche und so, kannst übernachten. Natürlich auch super für irgendwelche Verkostungen oder sonst was du sagst, ja passt, du willst dir das im Detail anschauen und willst dann nicht mehr irgendwie heimfahren müssen oder noch irgendwo hinfahren müssen,
sehr
schlafen.
Mhm.
Passt, fällst um und bist quasi über dem Köller in die Apartments drinnen. Ist schon perfekt. Also so ist ein bisschen dieses Gesamtprojekt, was sie da aufbauen. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Folge angelangt von einem doch noch jungen, noch nicht so ganz bekannten österreichischen Weingut, das man auf jeden Fall mehr am Schirm haben sollte, weil es einfach ein bisschen unterm Radar fliegt für das, dass die Weine schon wirklich, wirklich großartig sind und halt sauspannend. Super Geschichte, finde ich, wie sie die zwei gefunden haben. Ich finde das großartig, wie sie das machen und wie sie sich halt einfach ergänzen. Zwei so unterschiedliche Charaktere. Richtig cool.
Richtig, richtig spannend, weil, wie schon gesagt, das war so irgendwo auf meiner Liste eben schon als schau das einmal genauer an, schon ein, zwei Weine probiert gehabt, schon mal mitbestellt gehabt eben, aber halt wirklich nur so, ob ich denn der vielleicht den Ortswein dabei gehabt habe, irgendwas aus dem Einstieg auf jeden Fall, oder nicht, keine Lagen auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und ich habe mir damals schon gedacht, das geht in genau die richtige Richtung, coole Sache, genauer anschauen. Aber sie sind dann nicht so präsent,
nein,
dass du sie sofort wieder am Schirm hast, weil ganz oft passiert es halt so, wenn ich irgendwas dann, nachdem ich mal was auf eine Liste geschrieben habe, nur zwei, dreimal sehe, oder eventuell eine Hörerinnen oder Hörertipp kommt, dann gehe ich wirklich richtig in die Tiefe. Aber so.
Na, sie fliegen halt wirklich unterm Radar. Also,
und
das ist wirklich so.
Nicht berechtigt.
Nein, absolut nicht berechtigt.
Absolut nicht berechtigt.
Absolut nicht. Aber es ist einfach so, du siehst das hin und wieder in der Gastro, mal auf einer Karte und sonst was. Aber ich sehe es nicht so oft irgendwo abgebildet oder irgendwer trinkt das oder sonst was. Das ist wirklich da an sich. Ich habe das seit Ewigkeiten mal aufgeschrieben gehabt, weil ich auch einfach wissen wollte, was ist das genau.
Ja, genau.
Weil ich habe es halt so als, da gibt es irgendwas, ich weiß nicht, was das genau ist am Schirm gehabt. Und habe dann auch eben die Ortsweine mal mitbestellt, weil ich mir gedacht habe, ja passt, ich schaue mir einfach mal was an, habe irgendwann einmal bei Wagner halt eine größere Bestellung gemacht, haben wir halt ein paar von den Ortsweinen mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, da ist nichts verhaut, ich meine 20 Euro, schauen wir mal, ob das geil ist. Und haben wir gedacht, hey, Moment, das ist wirklich gut.
Yep.
Das gibt es ja nicht. Warum habe ich das noch nicht mehr am Schirm?
Ja, sehr gut. Absolut coole Folgen. Gut, dass du jetzt diese Bühne für sie eröffnet hast. Da.
Yes. Haben schon verdient.
Damit sind sie zumindest in meinem Hirn einmal hundertprozentig verankert. Und wenn ich das nächste Mal auf irgendeiner Karten sehe, dann kann ich gleich mal die Lagen einfach stören und kennenlernen.
Genau. Ja.
Das wird jetzt an der Zeit sein. Oder beim nächsten Mal mitbestellen einfach irgendwo.
Yes.
Wenn ich mal wieder zum Beispiel Dölleres bestelle, mal schauen.
Ja, ja. Du musst deine schmeißen, die Lagen. Genau. Also echt, die 21er, wirklich, wirklich schön. Das ist schon richtig groß. Ich meine, das musst du liegen lassen, natürlich. Das ist alles, was auf Langstrecke gebaut ist. Ist eh klar. Aber ich meine, ich habe nie was gegen einen zu jung getrunkenen Blaufränkischen. Das kann schon auch sehr, sehr geil sein.
Gar kein Problem damit. Ja, danke dir für die Folge und danke euch fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr und die Überraschung, die brauchen wir. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.